den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden. Das hat er angekündigt. Jetzt ist Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt. Und was heißt das jetzt für die Ukraine? Frieden um jeden Preis? Noch kennt wohl niemand Trumps Pläne genau. Ob die USA die Ukraine weiter unterstützen, militärisch und finanziell, ist unsicher. Mit Ukraine-Korrespondentin Rebecca Barth schauen wir in ein Land kurz vor dem nächsten Kriegswinter. Sie hat dort Menschen getroffen, die auch Hoffnungen in Trump setzen. Hallo Rebecca.
Hallo.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 12. November. Rebecca nimmt uns als erstes mit in einen Stadtteil von Kiew, in dem sich im Moment viele Menschen versammeln.
Das ist das Stadtviertel Podil. Es ist ein hippes, junges Viertel. Dort gibt es eine der bekanntesten Universitäten des Landes und vor allem eine Fußgängerzone, was in der ukrainischen Hauptstadt ja etwas sehr Rares ist. Und in dieser Fußgängerzone, auf diesem Platz, steht seit wenigen Wochen ein Stromtransformator. Und das ist eine Installation des ukrainischen Energieunternehmens DTEC. Diese Transformatoren sind für die Stromversorgung in der Ukraine total wichtig, weil sie die Spannung umwandeln, damit man den Strom dann im Land verteilen kann. Es ist sehr interessant, dieses Ding tatsächlich mal zu sehen, weil niemand von uns kann sich vorstellen, wie sieht so ein Stromtransformator eigentlich aus. Es ist ein Riesenteil, ich würde sagen bestimmt mindestens 2 Stockwerke hoch. Es sieht aus der Ferne ein bisschen aus wie eine verrostete alte Lok. Daran erinnert es mich immer, aber mit viel Fantasie. Und verrostet in dem Fall, weil dieses Teil eben zerstört wurde. Es ist nicht mehr funktionsfähig. Und DTEC hat gesagt, dieser Transformator hat tatsächlich mehrere Angriffe eigentlich überstanden, mehrere Raketen- und Drohnenangriffe. Aber dann letztendlich ist er vollständig zerstört worden. Und an diesem Transformator kommen die Menschen zusammen und schreiben ihre Namen auf kleine gelbe Zettelchen, wo sie herkommen. Und so will die Ukraine nochmal darauf aufmerksam machen, wie angespannt die Situation im Bereich eben der Energieversorgung auch in diesem Winter ist.
Wenn du vor Ort mit den Menschen sprichst, was würdest du sagen, ist das vorherrschende Gefühl in der Ukraine gerade? Also sind die Menschen erschöpft durch die ständigen Angriffe Russlands? Sind die wütend oder entschlossen oder hatten die in den letzten Wochen vor allen Dingen Angst?
Aus meinem persönlichen Gefühl überwiegt doch die Müdigkeit und die Frustration und die Perspektivlosigkeit. Und das macht sich in ganz vielen verschiedenen Bereichen der Gesellschaft bemerkbar. Meine Kollegin war an diesem Transformator in Podil in Kiew unterwegs und hat dort mit Menschen gesprochen, unter anderem mit Ruslan. Und Ruslan hilft der Armee, er sammelt Spenden. Er hat uns beschrieben, wie bitter die Situation auch an der Front ist. Er sagte, wir müssen uns da zurückziehen, auch wenn das eine sehr bittere Wahrheit ist. Aber die Situation ist eben sehr, sehr schwierig, ohne die Unterstützung aus Europa, ohne die Unterstützung aus den Vereinigten Staaten. Also er sagte, ja, okay, ein bisschen werden wir unterstützt, aber es reicht halt einfach nicht. Und wir sind weniger Menschen eben als Russland und jetzt haben die noch Unterstützung aus Nordkorea. Und eigentlich, sagte er, wäre es ja gut, wenn vielleicht auch die USA und die NATO sogar an der einen oder anderen Stelle mit Soldaten helfen würden. Das wäre eine effektivere Unterstützung, denn das, was wir bisher bekommen, das reicht halt nicht aus. Und wahrscheinlich wissen wir beide, dass weder NATO-Staaten noch einzelne Staaten, einzelne Mitgliedstaaten wie die USA wirklich ihre eigenen Soldaten in die Ukraine zur Unterstützung schicken werden. Das haben verschiedene Präsidenten und Staatenführer mittlerweile schon gesagt. Und das ist dann doch sehr bedrückend für die Menschen hier in der Ukraine zu wissen, dass sie ja nicht ankommen gegen diese russische Übermacht.
Vergangene Woche, da ging es hier in Deutschland vor allem um die US-Wahl, um die Wiederwahl von Donald Trump zum Präsidenten und dann natürlich auch um den Zusammenbruch der Ampelregierung. Da lag der Fokus der Aufmerksamkeit. Dabei hat Russland seine Angriffe auf die Ukraine aktuell weiter verstärkt. Vielleicht haben das viele vor lauter Trump und Ampel gar nicht so mitbekommen. Laut ukrainischen Behörden hat es noch nie so viele russische Drohnenangriffe gegeben wie in der Nacht zum Sonntag.
Russland und die Ukraine haben sich gegenseitig mit einer großen Zahl von Drohnen attackiert.
70 ukrainische Drohnenangriffe. Denen stellt Kiew 145 Angriffe mit Drohnen aus Russland gegenüber.
So vielen wie nie seit Kriegsbeginn. Im Gebiet um die Hafenstadt Odessa seien mehrere Menschen verletzt und zahlreiche Gebäude beschädigt.
Rebecca, wird die Lage im Land durch diese Machtwechsel im Westen gerade noch unsicherer?
Es gab, wenn ich mich richtig erinnere, im Oktober einen Tag, an dem die Ukraine mal nicht angegriffen wurde. Ansonsten sind Drohnen-, Raketen- und Bombenangriffe Alltag, für die Menschen schrecklicher Alltag. Das waren an diesem Wochenende jetzt über 100 Drohnen und damit einer der größten Angriffe. Also es sind jede Woche hunderte Bomben, hunderte Drohnen und Dutzende Raketen, zurzeit mehr Drohnen als Raketen. Wie sich davor schützen, wenn die Unterstützung aus dem Westen allein durch so politische Umbrüche, wie wir sie derzeit in Deutschland und auch in den USA erleben, blockiert werden, behindert werden, wenn man dort einfach nicht handlungsfähig ist. Das ist natürlich etwas, was den Menschen große Sorgen bereitet.
Was macht das mit den Menschen, dieser Dauerbeschuss?
Es raubt dir das Gefühl der Sicherheit, das zum einen. Das ist vielleicht etwas, was du nach über 2 Jahren Krieg gar nicht mehr so präsent hast. Aber allein das nicht richtig schlafen können und dann, also über so einen langen Zeitraum, kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Oder auch wenn Menschen, die vielleicht Insomnia haben und daran leiden.
Schlaflosigkeit.
Die wissen, wie mürbe einen das macht, wie dünnhäutig einen das macht und dass man eigentlich am nächsten Tag nicht wirklich funktionsfähig ist. Ich kann mich hier an eine Zeit erinnern, ist schon eine Weile her, aber da lag Kiew auch sehr im Fokus von Raketenangriffen und da haben die Behörden tatsächlich die Menschen gewarnt, sich am nächsten Tag ins Auto zu setzen, weil die Menschen so müde waren, dass man beispielsweise eine rote Ampel übersehen hat und es zu mehr Verkehrsunfällen gekommen ist. Für Kiew kann ich jetzt sagen, was neu ist, ist, dass die Drohnen auch wirklich sehr nah ins Zentrum kommen. Man hört die sind sehr laut, die hören sich an wie so Mopeds und die kreisen in der Nacht über deinem Haus und das ist sehr unangenehm, weil man dieses todbringende Ding, diese Drohne eben über sich kreisen hört und das zerrt sehr an den Nerven der Menschen.
Seit Mittwoch ist klar, Donald Trump hat die Wahl gewonnen. Er wird nochmal US-Präsident. Genau davor hat es ja zuvor Sorge gegeben aus der Ukraine, weil Donald Trump eben immer wieder hat durchscheinen lassen, dass er die Ukraine weniger unterstützen und mehr auf Putin eingehen würde. Ist das ein schlechtes Zeichen für die Ukraine?
Das ist die große Frage. Ich hatte die Möglichkeit, mit Ihor Tscherniew zu sprechen. Das ist ein Parlamentsabgeordneter hier in der ukrainischen Rada und er ist Mitglied in der Präsidentenpartei Sluha Narodu. Und er ist sehr viel im Ausland unterwegs. Er hat sehr gute Kontakte, auch in den USA. Und er sagte, wir müssen mit Trump irgendwie arbeiten und wir beginnen ja diese Arbeit, so seine Argumentation, nicht komplett bei Null.
We have some story of cooperation with Trump. And with his team, and of course with Republicans in Congress.
Und er meinte, wir haben eigentlich viele Freunde unter den Republikanern. Auch die hätten in den vergangenen 2 Jahren viel für die Ukraine getan. Also er ist nicht so pessimistisch, wie man das vielleicht erwarten könnte.
Vor seinem Wahlsieg hat Trump ja behauptet, er könnte den Krieg in der Ukraine in 24 Stunden beenden. Wie? Das hat er offiziell nicht gesagt. Ist denn trotzdem schon was darüber bekannt, wie er sich das vorstellt?
Also ganz nicht. Von allem, was ich weiß, gibt es auch um Trump herum konkurrierende Stimmen, die um Einfluss auf den designierten US-Präsidenten ringen. Und das sagte mir auch Yehor Tscherniew, der Parlamentsabgeordnete. Er hat Ähnliches gehört.
So he is unpredictable. And nobody knows how he will act in the future.
Even er sagte, niemand weiß, wie er sich verhalten wird. Und nicht einmal die Mitglieder seines Teams. Er sagte, ich habe mit denen gesprochen und die sagten mir, wir sollten weder pessimistisch noch optimistisch sein, man müsste erst mal abwarten.
Just let him time. And we will see what will happen.
Wir können natürlich ein bisschen in den Aussagen derjenigen um ihn herum wühlen in der Vergangenheit. Da ist ganz präsent, was das Thema Ukraine angeht, J.D. Vance, der zukünftige Vizepräsident der Vereinigten Staaten. Und er sagte noch im Wahlkampf in einem Podcast,
he says the Russians, the Ukrainians, the Europeans, you guys need to figure out, what does a peaceful settlement look like? And what it probably looks like is something like the current line of demarcation between Russia and Ukraine.
Und vermutlich würde das dann eine entmilitarisierte Zone bedeuten, dort, wo jetzt die Front verläuft. Die solle stark befestigt werden, so J.D. Vance, damit die Russen eben nicht wieder einmarschieren könnten und auch nicht weiter marschieren könnten. Aber im Gegenzug solle die Ukraine ihren Anspruch aufgeben, Mitglied der NATO zu werden und bekommt dafür ihre Unabhängigkeit. Und Russland erhält eben die Garantie, dass die Ukraine neutral bleibt. Das ist natürlich etwas, da sagen die Ukrainer, wie soll diese Sicherheit wirklich garantiert werden? Das ist im Endeffekt der Knackpunkt. Und man kann, so vermute ich zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, durchaus damit rechnen, dass die Amerikaner sich finanziell weniger engagieren werden in der Ukraine. Und dass die Europäer diese Last dann tragen müssten, das lese ich zumindest aus den Aussagen von unter anderem J.D. Vance, der sich mehrmals dazu geäußert hat in verschiedenen amerikanischen Zeitungen und das immer so ein bisschen ablesbar war. Also Europa muss mehr zahlen, Europa muss mehr Verantwortung übernehmen, Europa muss mehr für seine eigene Sicherheit tun.
Ja, von dem designierten Vize J.D. Vance ist sogar die Aussage bekannt, dass es ihm egal sei, was in der Ukraine passiert. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass es vielleicht bald gar kein Geld und gar keine Waffen mehr aus den USA geben könnte für die Ukraine?
Tja, alles ist möglich, würde ich sagen. Also ich bin da sehr auch bei Yehor Tschernev, dem Abgeordneten, der sagte, Trump ist unberechenbar. Und manche Menschen hier in der Ukraine sehen eine Hoffnung in dieser Unberechenbarkeit. Und sie argumentieren also, vielleicht bringt das eine neue Dynamik in diese ganze festgefahrene Situation, weil die Biden-Administration war eben ein Stück weit doch berechenbar. Man wusste genau, wovor haben die Angst oder wovor nicht. Und bei Trump weiß man gar nichts. Das könnte in alle Richtungen gehen. Und so diese große Ratlosigkeit und viele Fragezeichen erlebe ich auch hier, wenn ich mit den Menschen, aber auch mit den Abgeordneten aus dem Parlament spreche. Die haben ein Stück weit Hoffnung, aber eben auch viele Fragen und man kann nur abwarten, würde ich sagen, was tatsächlich passiert.
Und könnte Europa oder könnte Deutschland diese Unterstützung für die Ukraine denn überhaupt alleine stemmen ohne die USA?
Da haben die Ukrainer zumindest eine Idee, was die Europäer tun könnten. Es gibt eine Kampagne, zunächst gestartet von Aktivisten, da geht es um die eingefrorenen Vermögenswerte der russischen Zentralbank, von denen ein überwiegender Teil in der EU liegt. Das sind etwa 300 Milliarden Dollar, 260 Milliarden Euro. Und die Ukrainer sagen, gebt uns doch das Geld. Und wir können uns damit aufrüsten, wir können damit den Wiederaufbau finanzieren. Und damit hätten wir erstmal keine Geldsorgen. Die EU und auch die Amerikaner sind da sehr vorsichtig. Man versucht jetzt an die Zinserträge dieser eingefrorenen Vermögenswerte ranzukommen. Und auch das sind schon Milliarden, die diese eingefrorenen Vermögen abwerfen. Das wäre also eine Möglichkeit, aus ukrainischer Sicht zumindest, wie man sehr schnell sein Geldproblem lösen könnte. Andere argumentieren natürlich, also man müsste mit Blick auf Deutschland jetzt die Schuldenbremse lockern. Aber wir wissen, also das ganze Thema Geld, das ganze Thema Haushalt, Thema Schuldenbremse ist in Deutschland ein politisches Streitthema und eben nicht so einfach. Aber aus ukrainischer Sicht hat man zu keinem Zeitpunkt tatsächlich in den vergangenen 2,5 Jahren verstanden, warum so starke Volkswirtschaften, wie es die europäischen Volkswirtschaften sind, gegen ein Russland, was wirtschaftlich nicht so stark ist, so große Finanzprobleme tatsächlich hat. Im Endeffekt kann man eigentlich davon ausgehen, um es jetzt ganz einfach auszudrücken, die Ukraine braucht in Zukunft höchstwahrscheinlich viel mehr finanzielle Unterstützung aus der EU, vorausgesetzt, dass die Amerikaner tatsächlich unter Trump ihre finanzielle Unterstützung und auch militärische Unterstützung zurückfahren. Und danach sieht Nach aktuellem Stand, und wie gesagt, Trump ist unberechenbar, das kann sich sehr schnell ändern, aber vieles aus.
Wenn wir jetzt auf die bisherigen Äußerungen aus dem Umfeld von Donald Trump gucken, du hast gesagt, es soll eine entmilitarisierte Zone geben und die Ukraine soll auf einen NATO-Beitritt verzichten. Was passiert mit den von Russland besetzten Gebieten?
Wie gesagt, wir wissen alle nicht, wer von diesen unterschiedlichen Personen hat nachher auch dann Einfluss auf den designierten US-Präsidenten. Aber so wie ich es zum aktuellen Zeitpunkt verstehe und so wie auch viele Menschen es hier verstehen, wird es höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die aktuell besetzten Gebiete zunächst einmal praktisch unter der Kontrolle der russischen Armee bzw. Russlands bleiben. Die Frage ist dann, wird es tatsächlich so sein, dass die Ukraine gezwungen wird, das auch anzuerkennen? Wir sind natürlich mit unserem Team auch unterwegs gewesen am Tag nach der Wahl und haben uns umgehört und haben unter anderem mit Viktoria gesprochen. Und sie sagte, Trump bedeutet für die Ukraine nichts Gutes. Er hat zwar versprochen, dass er den Krieg in 24 Stunden beenden wird, aber so fragte Viktoria, zu welchem Preis denn? Und sie geht davon aus, dass er ein Stück der Ukraine aufgeben wird und das auch mitleidslos machen wird, denn es sei ja nicht sein eigenes Land, sagte sie. Und der Preis für die Ukraine werde sehr hoch sein. Man könnte versuchen, eine Mittellösung zu finden, die in gewissen diplomatischen und Beraterkreisen schon seit geraumer Zeit diskutiert wird, das sogenannte Deutschlandmodell. Das heißt, praktisch sind diese Gebiete zunächst einmal unter russischer Kontrolle, aber es wird offiziell nicht anerkannt und man hofft dann praktisch darauf, dass in 20, 30, 40 Jahren sich vielleicht die politische Landschaft in Russland verändert und dann eine Art Wiedervereinigung, um mal im deutschen Bild zu bleiben, stattfinden kann.
Deswegen heißt das Deutschlandmodell, ja?
Ich weiß nicht, ob man da tatsächlich hinter verschlossenen Türen von einem Deutschlandmodell spricht, aber so sprechen wir mit Beobachtern, mit Experten irgendwie, so wie damals mit Deutschland, würde aber implizieren zum Beispiel, ähnlich wie Westdeutschland, dass auch dann in Anführungsstrichen die Westukraine, also die Ukraine, die jetzt noch unter ukrainischer Kontrolle ist, auch in die NATO kommt. Ja, da merkt man doch auch, wie schwierig das ist für die Menschen hier zu merken, dass sie wenig eigene Kontrolle über das haben, was mit ihrem Land passiert, obwohl vor allem ja westliche Politiker immer gesagt haben, es soll nicht über die Köpfe der Ukrainer hinweg entschieden werden, die Ukraine soll selber bestimmen, aber faktisch haben die westlichen Länder doch einen enormen Einfluss auf das, was in diesem Krieg passiert, eben mit der Art und Weise, wie sie unterstützen. Wenn die Unterstützung immer zu wenig und zu spät ist, dann ist die Ukraine einfach nicht in der Lage, tatsächlich eine eigenständige Entscheidung zu treffen, sondern sie ist abhängig. Und das merken wir jetzt sehr zugespitzt in dem ganzen Kontext Trump, dass es ja nahezu so wirkt, als würden alle auch hier in Kiew nach Washington schauen, als würde dort dieser Krieg entschieden.
Die Ukraine geht jetzt schon in den dritten Kriegswinter und das eben in dieser ziemlich unklaren weltpolitischen Lage. Im Winter ist es sehr viel schwieriger und sehr viel härter, diesen Krieg zu führen. Dazu haben wir auch schon mal eine Folge bei FKM gemacht, die können wir euch nochmal in die Shownotes legen. Also abgesehen von militärischen Entscheidungen und politischen, wie geht es den Menschen, jetzt den Bürgerinnen und Bürgern vor dem Kriegswinter? Weißt du, ob es da Vorbereitungen gibt?
Wir wissen ja nicht, wie schlimm wird dieser Winter. Aber wir haben schon zwei solcher Winter ohne Strom oder mit ständigen Stromausfällen, mit Heizungsausfällen teilweise erlebt. Und viele Menschen sind tatsächlich schon vorbereitet. Die haben viele Batterien, Powerbanks, Heizlüfter zu Hause, um ihre Wohnung eben zu heizen. Auch die benötigen natürlich Strom. Die sind so ganz grob auch mit Gaskartuschen vorbereitet, sodass sie wissen, wie sie mit Stromausfällen umgehen können. Auch viele Restaurants haben Generatoren oder beispielsweise extra Speisekarten, die umsetzbar sind, wenn man stundenlang Stromausfälle hat. Das haben die Menschen schon in den vergangenen Wintern gelernt, wie man damit umgeht. Das ist auch ein bisschen psychische Vorbereitung, weil man natürlich erstmal verwirrt ist, was mache ich denn jetzt, wenn der Strom mal weg ist, was dann alles wirklich nicht funktioniert. Da denkt man häufig gar nicht so drüber drüber nach und ich merke das auch bei mir selber. Ich bin jetzt schon um einiges entspannter tatsächlich, wenn mal wieder der Strom ewig lang nicht da ist, weil ich genau jetzt meine Handgriffe weiß und weiß, wie ich mich so über die Runden retten kann. Dann hat man wie so eine Art Stundenplan, wo man für seine Wohnung immer sehen kann, okay, wann wird mir höchstwahrscheinlich der Strom abgestellt, und in der Regel sind diese Pläne relativ genau. Also da hat man schon so seinen Rhythmus für gefunden. Aber natürlich Voraussetzung ist, dass die Situation nicht schlimmer wird. Also wenn die Situation wirklich so sein sollte, es gibt da ganz, ganz schlimme Szenarien von bis zu 18 Stunden kein Strom pro Tag, dann ist es nochmal eine andere Situation und dann weiß man natürlich nicht, ob man da mit Powerbanks und Kerzen und aufladbaren Lampen irgendwie über die Runden kommt. Vermutlich nicht. Es gibt Überlegungen oder Szenarien, dass das auch nochmal zu größeren Fluchtbewegungen dann führen kann. Einige Experten sagen, na, das könnte auch eigentlich der Grund hinter diesen Angriffen sein, also die Ukraine wirklich in Kälte und Dunkelheit zu bomben, um Europa eigentlich mit noch einer Flüchtlingswelle unter Druck zu setzen. Andere sehen das lediglich als Terrorangriffe, sagt man hier, gegen die Zivilbevölkerung, um die Menschen mürbe zu machen.
Bisher war ja die ukrainische Position, alle russischen Soldaten müssen sich zurückziehen und die annektierten Gebiete, die müssen an die Ukraine zurückgegeben werden. Wie sieht es denn jetzt aus? Führt diese zunehmende Erschöpfung auch zu einer größeren Verhandlungsbereitschaft?
Verhandlungsbereitschaft impliziert ja, dass es auch etwas gibt, über das man verhandelt. Etwas Objektives. Aber hier ist die Situation ja, Russland will dieses Land kontrollieren, die Ukraine möchte das nicht. Die Ukraine möchte frei leben, ohne fremdbestimmt zu sein. Und die Zivilbevölkerung wird mit Gewalt, und das sehen wir in den besetzten Gebieten, unterdrückt. Worüber soll man da verhandeln, fragen die Ukrainer. Also es geht aus ukrainischer Sicht sehr häufig nur darum, diesen Krieg zu pausieren, weil die allermeisten Menschen davon ausgehen, dass der irgendwann weitergeht, weil es eben nicht um, wir geben euch Territorium und euch geht es nur um den Donbass geht. Oder auch um eine NATO-Mitgliedschaft. Viele hier in der Ukraine argumentieren, ihr wollt unsere Kapitulation. Die russischen Forderungen beinhalten unter anderem, dass die ukrainische Armee so dezimiert wird, zahlenmäßig, dass sie im Endeffekt non-existent ist. Also dass das Land nicht in der Lage sein wird, einen zukünftigen Angriff Russlands abzuwehren. Das heißt, es hängt alles miteinander zusammen. Und jetzt sehen die Menschen natürlich jetzt aktuell in dieser Situation, wir müssen uns zurückziehen, wir können die Front nicht halten. Die Verlustzahlen sind extrem hoch. Man ist unterlegen, was Waffen angeht, was finanzielle Mittel angeht, was Menschen angeht. Und man sieht keinen Ausweg. Und so sehen wir in Umfragen auch, dass die Zustimmung zu, wir könnten mal über Verhandlungen nachdenken, unter gewissen Vorzeichen zunimmt. Es ist immer noch eine Mehrheit, die sagen, wir müssen weiter kämpfen, müssen uns weiter verteidigen. Wenn die Idee wäre, okay, es wird eingefroren, aber wir kriegen Sicherheitsgarantien dafür. Es ist auf jeden Fall klar, dass Russland das nicht nochmal wiederholen kann. Dann wären mehr Menschen dazu bereit zu verhandeln. Das ist aber nicht der Fall. Und ohne das ist die Verhandlungsbereitschaft auch relativ gering, aber man merkt, auch die Überzeugung, wir können das militärisch gewinnen, wird immer geringer.
Wird es dadurch auch wahrscheinlicher, dass die Ukraine sich dann doch einlassen muss, eben darauf annektierte Gebiete abzugeben, gegebenenfalls auch auf die Krim und die Gebiete im Osten zu verzichten?
Nun, es ist jetzt alles viel, viel Glaskugelleserei, was wir hier betreiben. Wir können nicht vorspulen und wissen, wie es in der Zukunft dann sein wird. Aber aktuell spricht vieles dafür, dass die Ukraine wirklich sehr schmerzhafte Zugeständnisse machen muss, weil sie nicht in einer Position der Stärke ist. Das ist das, was die westlichen Unterstützer der Ukraine, die westlichen Partner eigentlich immer erreichen wollten. Dass die Ukraine in eine starke Verhandlungsposition kommt. Wenn man jetzt hier eine Bilanz ziehen würde an diesem Tag, heute, dann könnte man durchaus sagen, der Westen ist mit seiner Politik gescheitert.
Rebecca, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke euch für die Einladung und das Interesse.
Ciao, alles Gute. Rebecca Barth ist Korrespondentin im ARD-Studio in Kiew. Zusammen mit ihrer Kollegin Andrea Beer hat sie sich umgehört, wie die Menschen in der Ukraine auf die Wahl von Donald Trump reagieren. Die beiden berichten seit Beginn des Krieges aus der Ukraine. Ihre FKM-Folgen über die Lage im Land findet ihr nochmal in den Shownotes dieser Folge. Da liegt auch ein Link zum NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien, bei dem es ständig Updates zu den aktuellen Entwicklungen in der Ukraine gibt. Übrigens auch mit Rebecca und Andrea. Autorin und Autor dieser 11KM-Folge sind Nadja Mitzkat und Moritz Ferle. Produktion Jonas Teichmann, Konrad Winkler und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Morgen bei 11KM geht es genau eine Woche nach der US-Wahl darum, wie viel Macht Donald Trump als Präsident haben wird. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.